Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte uns den Predigttext für den heutigen Sonntag vorlesen. Ich habe ihn herausgesucht, weil ich denke, er passt gut in die jetzige Situation. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 18, die Verse 1 bis 8, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich: Mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu: Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser Geschichte geht. Ich gebe zu, in meinem Herzen schlagen zwei Oder in mir schlagen, in meiner Brust schlagen zwei Herzen, so heißt es. Das ist einerseits große Bewunderung für die Frau, die scheinbar alles verloren hat, außer ihren Stolz und ihre Würde und ihren Glauben. Und dann denke ich, ich wäre gern wie sie, so ausdauernd, so beharrlich und am Ende auch erfolgreich. Und dann spüre ich aber auch so etwas wie Unbehagen. Möchte ich wirklich so sein wie sie? Möchte ich ständig jemanden auf die Nerven gehen? Und zwar nicht nur dem Richter, sondern noch einer Menge anderer Leute, denen sie tagtäglich begegnet ist und die sie vielleicht auch bestürmt hat mit ihrer Not. Will ich wirklich so nerven und nicht locker lassen? Und dieser Konflikt in mir offenbart eigentlich schon den Kern der Sache. Viele von uns wollen gerne das Ergebnis, nämlich gehört und erhört werden, die Erfüllung ihrer Wünsche und Träume. Aber die wenigsten von uns sind bereit, dafür auch einen Weg zu gehen, tägliche Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden und vielleicht sogar etwas zu opfern, zum Beispiel nämlich nicht von allen geliebt und gemocht zu werden. Jetzt hat Jesus dieses Gleichnis aber nicht als Strategie zum Erfolgreichsein erzählt, sondern als Vorbild für unsere Beziehung zu Gott. Lukas hat das Gleichnis ja auch folgendermaßen eingeleitet: Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Genau, es geht nämlich nicht ums Recht bekommen, sondern es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht darum, wie wichtig es ist, beständig mit Gott im Kontakt zu bleiben, Gott um dieses oder jenes zu bitten, was uns auf dem Herzen liegt, und darin nicht nachzulassen. Das Problem ist, und das hat wahrscheinlich schon zu Jesu Zeiten bestanden, sonst hätte Jesus dieses Gleichnis nicht erzählt, dass wir Menschen mehr dazu tendieren, schnell aufzugeben, dass uns oft die Ausdauer fehlt, die Beharrlichkeit, der lange Atem. Woran liegt das? Ich habe mich auf drei Dinge fokussiert, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben will, und ich habe es als Fragen formuliert, damit du dich selber prüfen kannst, wo bei dir vielleicht eine Lücke ist, die geschlossen werden muss, oder wo eine Korrektur in deinen Gedanken notwendig ist. Die erste Frage lautet: Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint und dass er die Macht hat, dir zu helfen? Der Richter in dem Gleichnis soll Gott widerspiegeln. Allerdings gelingt diese Übertragung nicht eins zu eins. Von dem Richter heißt es ja, dass er ungerecht ist und dass ihm Gott und die Menschen gleichgültig sind. Das können wir so nicht auf Gott übertragen. Auf Gott trifft eher das Gegenteil zu. Gott ist gerecht. Diesen Satz finden wir zigmal in der Bibel. In Psalm 116, Vers 5 lesen wir zum Beispiel: Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Das heißt, er ist eben gerade nicht gleichgültig. Gott rührt das Leid der Menschen. Denken wir nur an das Volk Israel, das als Sklaven in Ägypten über viele Jahre hinweg bedrängt wurde und ausgenutzt wurde. Gott hat sie gehört und in die Freiheit geführt. Oder Hagar, die von ihrer Herrin Sarah in die Wüste geschickt wurde und die dann weinte und sich einsam und verlassen fühlte. Aber Gott sieht sie und er hört sie. Oder der fliehende Jona, der in einem Sturm über Bord geworfen wird und Gott rettet sein Leben und gibt ihm eine zweite Chance. Es gibt noch viele weitere Beispiele aus der Bibel, aber auch aus dem aktuellen Leben von Menschen, die Gott vertrauen und sich an ihn gewendet haben in ihrer Not und Gott hat ihnen herausgeholfen. Auch du bist ihm nicht gleichgültig. Du bist sein Gedanke, du bist sein Geschöpf. Sein Geist lebt in dir. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit hat Gott in dein Herz gelegt. Und er hat die Schöpferkraft in dich gelegt. In der Bibel heißt es, dass Gott den Menschen nur wenig niedriger gemacht hat als sich selbst. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, hat einen Bruchteil dieser Schöpferkraft in dich hineingelegt, damit du deine Gaben entfalten kannst und etwas schaffen und verwirklichen kannst in deinem Leben. In einem aber ist Gott dem Richter in dem Gleichnis sehr ähnlich. Der Richter hat Macht. Er hat die Fähigkeit, der Witwe zu helfen oder auch nicht. Was er sagt, das hat Bestand, sein Urteil gilt. Wenn der Richterhammer schlägt, dann ist das Urteil gefällt. Und genau diese Macht und eigentlich in einem noch viel größeren Sinne hat Gott inne. Gott ist mächtig, er hat die Fähigkeit zu helfen. Er kann seinen Arm bewegen und dann geschieht, was er will. Und jetzt ist dein Glaube gefragt. Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint und dass er dir helfen kann? Wenn wir ehrlich sind, dann glauben wir das nämlich nicht immer. Es ist einfacher, darüber zu reden, als es wirklich im eigenen Herzen fest verankert zu haben und zu glauben. Somit ist die Frage Jesu am Ende des Gleichnisses auch berechtigt, wenn er fragt, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Viele von uns glauben zum Beispiel an einen strafenden Gott. Auch jetzt während der Corona-Pandemie kam immer wieder diese These auf, Gott würde uns bestrafen. Von solch einem Gott würde ich wahrscheinlich nicht erwarten, dass er mir zu meinem Recht verhilft. Von solch einem Gott würde ich höchstens erwarten, dass er nach meinen Fehlern, nach meinem Fehlverhalten sucht und dieses bestraft. Oder dass er mir nur hilft, wenn ich mir das auch verdient habe. Außerdem könnte ich aus all dem Schlechten und Boshaften, das in der Welt passiert, ableiten, dass Gott gar nicht so mächtig ist, wie wir immer behaupten. Dass er eben nicht helfen kann, dass er nicht alle Möglichkeiten hat, von denen uns die Bibel berichtet, wo Türen geöffnet wurden, die fest verschlossen waren, wo Menschen gesund wurden, über denen schon das Todesurteil verhängt war, wo Menschen ihr Leben von Grund auf verändert haben, weil Gottes Liebe in ihr Herz fiel. Ich bitte dich, prüfe für dich selbst, ob du daran glaubst, dass Gott es mit dir persönlich gut meint und dass er die Macht hat, dir zu helfen. Und wichtig dafür ist natürlich, dass du auch weißt, wo du Hilfe brauchst, dass du weißt, wo du Gottes Hilfe benötigst. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Frage angelangt. Weißt du, was du willst und was dir zusteht? Manchmal denken wir, die Wünsche, die wir hegen, sind total klar. Ein neuer Job vielleicht oder endlich schwanger werden, in einem Rechtsstreit Recht bekommen oder einen langjährigen Konflikt lösen. Und es ist gut, wenn wir das wissen, aber meistens liegen unter diesen uns bewussten und präsenten Wünschen noch unsichtbare oder tiefer verborgene Wünsche, die sozusagen das Fundament für den sichtbaren und bewussten Wunsch bilden. Ähnlich wie bei einem Eisberg, wo wir nur die Spitze sehen, aber unter der Wasseroberfläche gibt es noch viel mehr, ist der Berg noch um einiges größer. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Vielleicht bist du selbstständig und du wünschst dir, dass deine Firma nicht bankrott geht. Dann ist das der dir bewusste und offensichtliche Wunsch. Der tiefer liegende Wunsch ist vielleicht, dass du dir wünschst, weiter Geld verdienen zu können, um deine Familie zu ernähren. Es ist der Wunsch nach Sicherheit, vor allen Dingen finanzieller Sicherheit. Es ist der Wunsch, genug zu haben. Und es kann sein, dass der Fortbestand der Firma diesen Wunsch erfüllt, aber es kann auch sein, dass du vielleicht den Verlust deiner Firma betrauern musst und sich aber ein ganz neuer Weg eröffnet, den du einschlagen kannst, der deine Sehnsucht nach Sicherheit erfüllt. Anders vielleicht, als du es dir gedacht hast, vielleicht sogar besser, als es bisher der Fall war. Oder vielleicht sehnst du dich danach, schwanger zu werden. Darunter mag sich im Verborgenen das Gefühl oder der Wunsch nach mehr Selbstwert verstecken, nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach einer wichtigen Aufgabe, nach dem Gefühl, gebraucht zu werden, einen Sinn zu erfüllen in diesem Leben. Dieser Wunsch kann natürlich mit einer Schwangerschaft erfüllt werden, aber dieser Wunsch kann auch auf ganz andere Art und Weise erfüllt werden, zum Beispiel durch eine neue berufliche Herausforderung und damit verbunden das Hineinwachsen in eine berufliche Familie. Vielleicht auch ein Hobby, mit dem du deinen Freunden und Nachbarn Freude machst, sie ermutigst und sich ebenso das Gefühl von Gemeinschaft und Gebrauchtwerden und Erfüllung einstellt. Das heißt nicht, dass unsere oben aufliegenden und uns bewussten Wünsche unwichtig sind oder nicht wahr werden können, aber es heißt, dass darunter Wünsche und Sehnsüchte liegen, die existenzieller sind und insofern auch wichtiger. Und das Schöne ist, soweit bin ich noch nicht, das Schwierige dabei ist, der oben aufliegende Wunsch, der lässt sich auch häufiger anfechten. Das heißt, zum Beispiel die Sehnsucht danach, schwanger zu werden. Man lässt sich schnell verunsichern, wenn man andere sieht, die schon Kinder haben. Man fragt sich, bin ich nicht gut genug? Warum habe ich es nicht verdient, Mutter zu sein? Kann ich das überhaupt mit meiner Vergangenheit? Bin ich überhaupt fähig, eine beständige Beziehung zu leben? Oder auf die Firma bezogen, kriege ich das überhaupt hin, so viel Verantwortung zu tragen? Wie lange werde ich durchhalten? Also da mischen sich ganz schnell Zweifel ein. Das ist wie ein Blatt im Wind, das immer wieder hin und her bewegt wird. Dann mischen sich Zweifel ein, die uns dann eben auch extrem behindern, beständig zu bleiben im Gebet und für die Erfüllung dieses Wunsches, dieser Sehnsucht zu beten. Eben, weil wir uns dann am Ende vielleicht doch nicht so sicher sind, ob wir das wirklich wollen. Wenn du aber in die Tiefe deines Herzens gehst, dann kommst du auch den tiefen Sehnsüchten auf die Spur, die unter oder hinter deinen offensichtlichen Wünschen verborgen liegen. Und je tiefer du da herankommst, desto sicherer wirst du dir auch, was du eigentlich brauchst, was du dir eigentlich in der Tiefe deines Herzens wünschst und was dir letzten Endes auch zusteht. Eine eigene Firma zu besitzen oder Elternschaft ist kein Grundrecht, auf das wir pochen können. Gott hat nicht versprochen, dass jede Frau ein Recht darauf hat, schwanger zu werden oder jeder Mann das Recht darauf hat, Vater zu werden. Gott hat auch niemandem versprochen, erfolgreich zu sein im Leben. Aber Gott hat in seinem Wort versprochen, dass er uns nicht allein lässt, dass er die Einsamen nach Hause führt. In Gottes Wort steht, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Wenn du ihm also deine tiefer liegende Einsamkeit offenbarst oder den Wunsch nach mehr Selbstwertgefühl, nach Erfüllung in deinem Leben, dann sind das Wünsche, die Gott erfüllen möchte, wo er dir Verheißungen in der Bibel geschenkt hat, mit denen du bei ihm anklopfen darfst und sagen darfst, schau, das hast du versprochen und ich spüre jetzt da einen Mangel in meinem Leben. Ich bitte dich, füll du diesen Mangel aus. Viele von uns lernen in ihrer Kindheit, dass vielleicht nur zählt, was andere wollen. Viele lernen vielleicht von klein auf, dass es nicht wichtig ist, was man selbst möchte, sondern was die Eltern wollen. Vielleicht hast du gelernt, dich unterzuordnen und die Erfüllung deiner Wünsche, den Erwartungen anderer an dich unterzuordnen. Vielleicht bist du auch vernachlässigt worden. Du hattest zwar viel Freiheit, dich zu bewegen, aber es war niemand da, der dich irgendwie besonders ermutigt hätte oder dich gar gefördert hätte, herauszufinden, was du willst, was dir liegt und was du kannst. Ich denke, fast jeder und jede von uns schleppt da eine unsichtbare Last mit sich herum, die uns selbst daran hindert, dem Willen Gottes für unser ganz persönliches Leben auf die Spur zu kommen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns unsere tiefen existenziellen Sehnsüchte und auch Grundrechte bewusst werden. Ja, es steht dir zu, in Gemeinschaft zu leben. Jeder Mensch hat das Recht darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, egal ob das die Familie ist, ein Freundeskreis oder das Kollegenteam oder die Kirchengemeinde oder ein Verein. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ja, es steht dir zu, deine Gaben und Fähigkeiten zu entfalten. Der Mensch sehnt sich danach, schöpferisch tätig zu sein, im Großen oder im Kleinen. Das kann das tägliche Mittagessen betreffen oder den 5-Jahres-Plan für deine Firma. Du hast ein Recht darauf, deine Gaben entfalten zu können. Und all diesen Zuspruch, diese Versicherung dieser Rechte findest du in der Bibel. Auch die Witwe kannte ihre Rechte. Sie wusste, was ihr zusteht. Gott befiehlt seinem Volk immer wieder. Ich lese uns mal aus dem 2. Buch Mose vor, Kapitel 22. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Witwen haben in der damaligen Zeit wenig Rechte gehabt. Sie haben eigentlich mit dem Tod ihrer Ehemänner ihre sozialen und wirtschaftlichen Rechte verloren. Und deshalb stellte Gott mit diesen Geboten sicher, dass die Witwen zur Erfüllung ihrer Grundrechte kamen. Und das wusste die Witwe. Sie wusste, dass Gott selbst auf ihrer Seite steht. Sie kannte das Gesetz des Mose. Sie wusste, was sie brauchte, was sie wollte und auch, was ihr zusteht. Darum gab sie nicht auf, sondern beharrte täglich auf ihrem Recht. Und da komme ich zu der 3. und letzten Frage an dich. Bist du bereit, dafür zu kämpfen und beharrlich darum zu bitten, was du für dich erkannt hast, was du wirklich brauchst, was tief in deiner Seele an Sehnsüchten und Wünschen schlummert? Wenn wir nämlich wissen, was wir tief im Herzen wünschen und brauchen, und wenn wir wissen, das ist etwas, das mir zusteht und das Gott für mich bereithält, dann fällt es auch gar nicht mehr so schwer, beständig darum zu bitten. Aus meiner Sicht ist es schwerer, beharrlich darum zu bitten, endlich schwanger zu werden, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, als zum Beispiel darum zu bitten, dass Gott meine Einsamkeit behebt oder mir eine Tür öffnet zu einer Aufgabe, die mir Bedeutung schenkt. Während der eine Gang, wenn wir uns an einem offensichtlichen, oberflächlichen Wunsch so festklammern, während dieser Gang ja immer schwieriger wird, weil dieser Wunsch immer wieder enttäuscht wird, wird der andere Gang, wo ich Gott an seine Verheißungen erinnere, wo es um ein Grundbedürfnis meiner Seele geht, von Mal zu Mal stärker, weil ich auf diesem Weg immer wieder erkenne, Gott ist gut, er steht zu mir. Und ich darf ihn um das bitten, was er mir verheißen hat. Ich glaube, dass die Witwe von Mal zu Mal stärker wurde, sicherer wurde in dem, was sie vorgebracht hat. Vielleicht hat sie sich neue Argumente überlegt, vielleicht eine neue Strategie. Vielleicht wurde sie erfinderisch. Aber in all dem war sie sich absolut immer sicher, das, was ich will, das steht mir zu. Und der Richter ist der Einzige, der mir zu meinem Recht verhelfen kann. Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint und dass er die Macht hat, dir zu helfen? Weißt du, was du willst und was dir zusteht? Dann bleibe auch dabei, Gott darum zu bitten. Gib nicht auf, hör nicht auf, ihm in den Ohren zu liegen mit deinem Anliegen, mit deinen Sorgen. Bring es immer wieder unter in deinem Zwiegespräch mit Gott. Erinnere ihn an seine Verheißungen, stell dich auf sein Wort. Sage dir den einen oder anderen Bibelvers immer wieder vor, schreibe ihn auf, leg ihn in dein Portemonnaie, nutze ihn als Bildschirmschoner, mach ein schönes Foto und schreib den Vers drauf in deinem Handy. Erinnere dich selbst immer wieder daran, dass Gott treu und verlässlich ist und dass er auch zu seinem Wort steht. Im Brief an die Römer im 12. Kapitel steht, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebet. Beharrlich sein oder Beharrlichkeit ist ein altmodisches Wort. Luther hat es in seiner Übersetzung oft verwendet. Wir verwenden es heute kaum noch, aber ich finde, dieses Wort verbindet auf wunderbare Weise zwei andere Worte miteinander, nämlich warten und hoffen. Harre auf Gott. Wende dich immer wieder an Gott, vertrau ihm. Und dann wirst du merken, wie er dir von oben immer wieder neue Kraft zuwachsen lässt. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, die auf den Herrn harren, das heißt, die Menschen, die Gott vertrauen, die auf ihn warten, die auf ihn hoffen, die sich immer wieder an ihn wenden, die unermüdlich sind, zu Gott zu gehen, die kriegen neue Kraft, die kriegen so viel Kraft, dass sie Ja, auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und eben nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott ist es, der auf deiner Seite steht und dir geben will, was du brauchst und was dir zusteht. Wenn du auf ihn schaust und ihn immer wieder darum bittest, dann wirst du nicht ermüden, sondern du wirst durchhalten, bis du erhältst, worum du gebeten hast. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.